Dürfen wir im Namen Jesu unsere Abendstunde wieder beginnen?
Unser Thema für heute Abend: Arzt, Heilige, Heilung. Ich spreche natürlich Krankheit. Da haben wir in erster Linie ein prächtiges Wort, das uns in diesen Fragen wieder Einzelheiten zur Orientierung gibt, wie immer im Alten Testament und jetzt noch in besonderer Weise in den Apokryphen, Sirach. Da lohnt es sich, Paulus schreibt an Timotheus, fahre fort mit dem Vorlesen. Ja, die meisten konnten damals nicht lesen und schreiben, aber jetzt hier lohnt es sich. Aus Sirach 38. Ehre den Arzt mit gebührender Verehrung, dass du ihn habest zur Not. Denn der Herr hat ihn geschaffen. Und die Arznei kommt von dem Höchsten. Und Könige ehren ihn. Die Kunst des Arztes erhöht ihn und macht ihn groß bei Fürsten und Herren. Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen, und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Schnell Zwischenfrage, wie viele Unvernünftige gibt es da? Gerade in gläubigen Kreisen. Es hat hier in diesem Teil des Kapitels einige prächtige Kernsätze. Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. War doch das bittere Wasser durch ein Holz süß, auf das man seine Kraft erkennen sollte. Und er hat solche Kunst den Menschen gegeben, dass er gepriesen würde in seinen Wunderwerken. Also, Arzneimittel, Arzt, in seinen Wunderwerken. Damit heilt er und vertreibt die Schmerzen, und der Apotheker macht Arznei daraus. Gottes Werke kann man nicht alle erzählen oder zählen, denn er gibt alles, was gut ist auf Erden. Haben wir ja gesungen im Lied, reichlich. Und wenn wir vom Essen gesungen haben, dann wissen wir ja, Jesus, wer mich isst, hat Leben in sich selbst. Wer mein Blut trinkt, mein Fleisch isst, ja, durften ja lernen, was das geistlicherweise bedeutet. Sein Blut, seine Seele und sein Fleisch, seine Gottgestalt. Hier weiter. Mein Kind, wenn du krank bist, so verachte dies nicht, sondern bitte den Herrn, so wird er dich gesund machen. Wir erinnern uns, als ich ja vor 36 Jahren in Davos hängen blieb, zur Magenoperation auf Leben und Tod. Und ich im Krankenwagen des Nachts dachte Herz, warum lässest du mich hier da im Bündnerland oben in die Hände eines Krauterers fallen? Wo ich in Zürich gerade neben den Türen der Kapazitäten wohne. Ne? Krauter habe ich gedacht, das muss ich bekennen. Ne? Ein prächtiger Wärter bittet mich ein und sagt, Herr Muhl, wenn Sie von meinem Chef operiert werden, kann ich Ihnen gratulieren. Da habe ich mich geschämt. Sofort mich gedemütigt und im gleichen Augenblick wusste ich, jetzt bitte mit keiner Faser deines Herzens auf diesen Arzt vertrauen, sondern wie hier. Was steht hier geschrieben? Bitte den Herrn und er wird dich heilen. Ja? Und dieser Chefarzt in Davos hieß Dr. Jakob. Aha. Ein Freund aus Deutschland hat mir dann noch eine Karte geschickt mit Gruß vom Psalm 46. Und da steht zweimal, Jehova ist eine große Hilfe in Bedrängnis. Und dann, eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Sag ich, jetzt stimmt's. Nicht der Doktor Jakob, sondern der Gott Jakobs. Ich wusste genau, wenn ich jetzt auf diesen, ja, offenbar tüchtigen Chirurgen vertrauen würde, nur mit einer Faser des Herzens würde der Herr die Operation nicht gelingen lassen. Wusste ich im gleichen Augenblick. Also nur dem Herrn vertraut, dem Gott Jakob vertraut. Und dann hat Gott durch die Operation das Wunder getan, von dem heute alle Zeugen sind, die meinen Appetit und meines alles essen und alles trinken können, Tag und Nacht mich beneiden. Also, wenn du krank bist, so verachte dies nicht, sondern bitte den Herrn, so wird er dich gesund machen. Lass von der Sünde und mach deine Hände unsträflich und reinige dein Herz von aller Missetat. Opfere süßen Geruch und fein Mehl zum Gedenkopfer. Das heißt für uns, überströmend in Danksagung, das ist unser Opfer, ein duftender Wohlgeruch vor unserem Herrn. Danach, und zwar so, als müsstest du sterben. Danach lass den Arzt zu dir, denn der Herr hat ihn geschaffen. Und lass ihn nicht von dir, weil du sein doch bedarfst. Es kommen Zeiten, da dem Kranken auch durch jene geholfen werden muss. Denn auch sie werden den Herrn bitten, dass er es ihnen schenkt. Auf dass es mit ihm besser werde, mit dem Patienten, und er Gesundheit erlange. Wer, und jetzt sein Schlusswort, wer vor seinem Schöpfer sündigt, der müsse in der Ärzte Hände fallen. Aha. Ist das auch ganz nüchtern? Absolut nüchtern. Aha. Ich hätte vor dem Herrn gesündigt, wenn ich ein bisschen auf jetzt gesagt, entschuldige Herr, meine Überlegung da. Ich danke dir, dass du mich jetzt so einen wunderbaren Mann fängst zur Operation. Und dann hätte ich gesündigt, wenn ich da ein wenig auf den vertraut hätte. So, Nummer 1. Jetzt kommt unser Gotteswort selbst. Da gilt es nun in dieser Frage wieder zu achten auf die gesunde Teilung des Wortes Gottes. Die Menschheit hatte vom Fall Adams bis Mose 2500 Jahre kein geschriebenes Gotteswort. Da redete Gott persönlich mit denen, die mit ihm wandelten. Schnell Zwischenfrage, wie können wir uns das vorstellen, wenn Gott damals mit seinen Auserwählten und seinen Begnadeten persönlich gesprochen hat? Prächtig, klassische Hilfe als Antwort. Wie ging es denn zu in dieser Hinsicht, dass Christus, der in der Herrlichkeit ist, mit einem Menschen auf der Erde gesprochen hat? Saul vor Damaskus. Geschah das so? Er sah sogar den Herrn und hörte seine Worte. Die mit ihm begleiteten, die sahen nur ein Licht, hörten aber nicht, hörten nur den Schall. Die Stimme des Christus hört die Begleiter nicht. Den Schall haben sie gehört. Und ein Licht haben sie gesehen am Himmel. Aber wer in diesem Lichte war, die Person haben sie nicht gesehen. Paulus hat ihn gesehen und ihn gehört. So. Ah. Zweiter Fall, ausgerechnet mit Paulus jetzt. Er kommt nach Jerusalem, um mit den Zwölfen Kontakt aufzunehmen, ist im Vorhof, betet und gerät in Entzückung. Und wer steht vor ihm? Der Herr. Redet er auch nochmal deutlich mit einer Sprache, die diese Ohren gehört haben. Ja. Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Paulus will da etwas sich entschuldigen und sagen, aber ich möchte doch Gemeinschaft mit ihnen. Sagt er, nein, ich sende dich weit weg von Jerusalem zu den Nationen. So, schnell raus aus Jerusalem. Das heißt, jetzt gerade, da haben wir das Beispiel, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, wie Paulus den Timotheus schreibt, ist nicht das gleiche Evangelium, das Gott den Zwölfen anvertraut hat. Wie Petrus ja selber bezeugt, Dinge in den Briefen des Apostels Paulus, die schwer zu verstehen sind. Also, wie war es damals, in der Zeit, als Gott persönlich sich mit den Seinen unterhielt? Dazu gehört ein Henoch, ein Noah, ein Hiob. Und wie die Patriarchen, die Gottesfürchtigen, geheißen haben. Von Fall zu Fall hat Gott damals eingegriffen, eigenartig. Bis zur Flut lesen wir gar nichts von Krankheit. Das Einzige, was erwähnt wird, du wirst mit Schmerzen Kinder gebären. Es wird nichts von Krankheit. Oh, war schön. Dann kommt das Zeitalter Israels, Abraham bis auf Jesus Christus. Nach dem Gesetz vom Sinai gilt: Ich werde keinerlei Krankheit auf dich legen, wenn du dich meinen Geboten übergibst und sie in deinem Herzen bewahrst und tust. Werde ich keinerlei Krankheit auf dich legen. Ordnung während dem Zeitalter des Gesetzes. Jetzt erscheint, genau nach der Verheißung der Propheten, auch zeitlich, nach Jesaja 53, der verheißene Messias in großer Niedrigkeit. Wird geboren wie einer von uns, nach außen wie einer von uns. Und mit seiner Ankunft damals ließ er verkündigen, tut Buße, bekehret euch, sinnet um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wie nahe? Sie hätten ihn nur annehmen müssen, auf den Thron Davids erhöhen sollen, anstatt an Fluchholz, dann wäre das Reich Gottes eröffnet worden. Und wir lesen am Anfang der Apostelgeschichte, alles, was Jesus begann zu tun und zu reden, war nur ein Beginn. Weil es abgebrochen wurde, weil sie ihn verworfen haben. Wird er, wenn er wiederkommen wird, weiterführen und vollenden. Also, er beginnt die Zustände vom Reiche der Himmel, tausendjähriges Reich, zu eröffnen, einzuführen. Und da lesen wir Matthäus 4, 23. Matthäus 4, 23. Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Haben wir gelernt, ja, bitte. Evangelium des Reiches, haben wir die Unterschiede kennengelernt. Sachwerte, Personalwerte und so weiter. Und jetzt gerade, punkto Heilung. Ganz anders. Punkto Besitz. Ganz anders. Sogar gegensätzlich, direkt gegensätzlich. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volke. Und sein Ruf ging aus in ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren. Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie. Wie viel haben wir gelesen? Alle. Können wir sagen, ja, was ist denn heute los? Da heilt er sehr selten. Ist das, da bestätigt die Ausnahme, wenn er jemand heilt, wie den Adolf Heller, die Regel, dass diese Ordnung bei uns nicht die Ordnung Gottes ist. Das gleiche Zeugnis haben wir in Matthäus 8, 16. Aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Worte und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geschredet ist, welcher spricht. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und unsere Krankheiten auf sich. Also, all das Dämonische und Krankhafte und Unheimliche, mit denen die Menschen belastet waren, hat er nicht nur zum Verschwinden gebracht oder aufgelöst, sondern was hat er gemacht? Sich damit gefüllt. Sich damit gefüllt. Und so langsam zur Sünde und zur Krankheit der ganzen Schöpfung geworden. So. sodass dann das ganze Gesetz mit allen Flüchen nur noch ihn treffen konnte und alle Forderungen des Gesetzes von ihm abverlangt wurden, damit wir völlig frei ausgehen konnten. Dann haben wir das feine Stück in Johannes 9, Vers 6, Einzelheit, eigenartig. Johannes 9, Vers 6. Wer hat gesündigt, dass er blind geboren wurde? Fragen die Frommen. Antwort Jesu, wunderbar. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, dass er blind geboren wurde, sondern dass die Werke Gottes an ihm geoffenbart werden. Deshalb ist er blind geboren. Seht, das ist die Antwort Gottes. Heilige Engel und fromme Menschen würden eine ganz andere Antwort geben. Das ist die letzte Antwort. Immer, wenn Gott ist gern der Letzte wie Jesus Christus, der letzte Adam. Er hat dann dafür aber auch das letzte Wort in jedem Fall. Zum Glück. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Bitte? Und die kommende Nacht, von der Jesus hier spricht, dauert 2000 Jahre. Das sind zwei Nachtwachen, vom Sonnenuntergang bis Mitternacht. Wir haben gelernt, im Jahr 2000 ist Mitternacht. Ein Geschrei, da kommt der Bräutigam. Da sind wir schon in der Herrlichkeit. Wo niemand wirken kann. In 2000 Jahren in Israel nicht. Kein Jerusalem, kein Tempel, alles Israel zerstreut. Kann niemand wirken, außer Gott. Was wirkt an der? Ja. An uns. Ja. Ja, denen, an denen, die seine Barmherzigkeit noch nötiger haben als Israel. Solange ich in der Welt im Kosmos bin, bin ich das Licht des Kosmos. Da so ein Menschlein auf der Erde sagt, ich bin das Licht der Welt. Des Kosmos, Himmel und Erde, der ganzen Schöpfung. Da hätten sie wieder Steine aufheben können und ihn steinigen. So eine Überheblichkeit, so eine Vermessenheit, bin ich das Licht der Welt. Was macht er? Er spitzt auf die Erde und bereitet einen Kot aus dem Speichel und strich den Kot wie Salbe auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in den Teich Siloam. So, er ist gesandt. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Dann kommt ja der ganze das Nachgeschehen, die Nachwehen. Also, Speichel Jesu. Ein Speichel wie wir. Unterschied ist nur bei ihm der innere Mensch, sein Geist und seine Seele. Nach außen genau wie wir. In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gekommen. Also Speichel und etwas Erde. Kennen wir den Begriff Heilerde auch? Ich frage jetzt nicht, will es nicht wissen, wer verachtet von uns so etwas. Da möchte ich an Sirach erinnern. Ganz wunderbar. Also modern, medizinisch, therapeutisch, strafbar so etwas. Also, Schafuser sagt, Speizele und ein bisschen Erde, ein bisschen Dreck und das vermischen und dann den Taugesalbe mit dem Dreck. Das würde jeder von uns ablehnen, nicht? Und sich ärgern, wenn er so etwas sehen würde. Ich muss die Werke Gottes wirken. Die Juden gingen ihrerseits noch weiter und fragen den Herrn Jesus: Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Genau der gleiche Tenor wie damals am Sinai. Alles, was Jehova geboten hat, wollen wir tun. Das ist nur noch die Spitze dieser Einstellung. Was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Antwort Jesu großartig. Das ist das Werk Gottes, wenn ihr dem glaubt, den er gesandt hat. Also was haben sie zu tun? Dem Gott, der den Sohn, den Messias gesandt hat, zu vertrauen. Wunderbares Geschehen. Noch schöner ist, da hat Jesus einem Blindgeborenen das Augenlicht geschenkt. Ja, Blinde werden sehen, Lahme gehen und Taube hören. Aber wie heißt das wunderbarste Wort in Hiob 29? Auge war ich dem Blinden. Bei Hiob, wenn er einen Blinden kommen hat sehen, dann ist er auf ihn zugegangen, hat ihn genommen, wohin willst du? Hat ihn geführt bis ans Ziel. Dabei war Hiob König, Priester, Prophet, Arzt und alles, was in einer Person alle Berufsgattungen, die existieren. Hiob. Ja. Aber der große Hiob heißt Jesus Christus, für den Hiob nur ein Modell ist. Jesus Christus. Auge war ich dem Blinden. Er sagt seinen Gegnern: Wenn ihr sprechen würdet, wir sind blind, es kommt eine göttliche Konsequenz, Folgerung, dann hättet ihr keine Sünde. Naja, weil die Sünde schon weggetragen ist, schon vor Grundlegung der Welt, nach der Sicherheit Gottes. Weil ihr aber sprechen, wir sind sehend, wir kennen das Gesetz, Abraham ist unser Vater, wir kennen das alles, wir lehren das Volk und so weiter. Bleibt eure Sünde auf euch. Wenn ich aber den Herrn Jesus bitte, Herr Jesus, sei du mein Auge. Und er sagt, ja gern, ich warte schon lange darauf. Ist dann mein Auge Licht, wenn der Herr Jesus mein Auge ist? Werde ich wieder erinnert an unseren teuren Bruder Ungar, der in unseren Bibelstunden im Karl dem Großen einige Male sein Zeugnis gegeben hat. Es war wieder einmal Fastnachtzeit, beginnt sein Wort: Liebe Geschwister, wie fein ist es, wenn man auch diese maskierten Menschen mit den Augen Jesu anschauen kann. Dann habe ich eine Ergänzung meiner Freude Ausdruck gegeben. Und dann sagt der Bruder Muhl, die Antwort wäre eines Juden würdig. Ja, seht, wunderbar, wie zwei Brüder sich dann verstehen können. Ja. Wenn Jesus ihr Auge oder angefangen hat, ihr Auge zu sein. Alles ganz anders, ganz anders. Weiter. Da haben wir das war in den Tagen Jesu. Und dann kamen Monate, wo er nicht mehr heilte, wo er sich zurückzog, immer mehr. In Bethanien und so weiter. dann hat er ja den Lazarus auferweckt, Tote stehen auf. Töchterlein des Jairus, den Jüngling von Nain. Also Dinge, die wir nicht kennen. Und kein schlechtes Gewissen haben müssen, weil nun mit der Kreuzigung Jesu Christi brach dieser angebrochene Tag des Heils ab, jäh ab. Und im gleichen Augenblick, als Jesus am Kreuze hing, hingen alle Glieder des Leibes des Christus mit ihm am Kreuz. Unser alter Mensch wurde von Gott mit Christus angenagelt, mitgekreuzigt, mitgestorben am Kreuz und mitbegraben worden. Und da gilt es nun, diese wunderbare Tatsache, Glauben zu ergreifen und, sage ich, zu essen. Zu essen. Sich einzuverleiben. Nicht nur zu einem Besitz, zu einem unverlierbaren Besitz zu machen, sondern das zu üben, übe dich in der Gottseligkeit. Mein alter Mensch ist von Gott begraben worden und mit Christus im Grab in den 3 Tagen und 3 Nächten verwandelt worden und schon ein neuer Arthur Mohl. Mit Christus durch alle Himmel, über alle Himmel, zur Rechten der Majestät niedergesetzt, sodass unser Leben mit Christus verborgen ist in dem unzugänglichen Licht im Herzen Gottes. Und jetzt ein Wort. Und in dieser Ordnung, die Gott uns zugeteilt hat, in dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, dem wir übergeben worden sind, erlaubt sich nun unser Gott wie bei Hiob: Als ich war in den Tagen meiner Reife, als Gott ihm die Geheimnisse der Erlösung in Christo geoffenbart hat und er darin wandelte im Geist, als der Fels neben mir Ölbäche ergoss. Verstehen wir das? Christus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hier, da in Sack und Asche, stinkende schwarze Haut und Eiterbeulen und so weiter. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er als der Letzte auf der Erde stehen wird und ich werde ihn anschauen, meine Augen werden ihn sehen, wie er ist. Hat Hiob klar gesehen? Da unten. Da. Und alle seine Freunde, die 3 Alten und der Junge Maximal, wurden nicht nur irre an ihrem Freund, da kann es nicht mehr stimmen zwischen unserem Freund Hiob und seinem Gott. Kann unmöglich mehr stimmen. Jeder gibt sich mehr Mühe als der andere, dem Hiob beizubringen. Hiob, bei dir stimmt es nun einmal nicht und so weiter. Ja, und der Elihu ist der Schlimmste von allem. Ich kenne wohl und ihr auch andere Auslegungen, aber bitte lassen wir das. Ja, als ich war in den Tagen meiner Reife, ja, da ging es los, da erlaubte sich Gott, Anträge von Satan direkt anzuhören und in 2 Etappen so und so weit zu genehmigen. Und Satan in seiner raffinierten List, ja, hat es ja gewaltig verstanden, zu operieren an diesem Opfer. Also, ja, je reifer ein Gottesmensch ist in unserem Zeitalter, umso mehr erlaubt sich Gott, ihm schwere, unheimliche Lasten aufzulegen. Dürfen wir von einem Saul von Tarsus zur Zeit, als er den 2. Timotheusbrief schrieb, das Zeugnis geben, da war er in die Tage seiner Reife gekommen. Die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden, Ich werde schon als Trankopfer gesprengt. So. Paulus, ihr sollt wissen, ihr Korinther, dass die Leiden und die Drangsale, die uns in Asien widerfahren sind, so schwer waren, waren die Leiden und die Versuchungen über unser Vermögen, erstens, zweitens, dass wir am Leben verzweifelten. Braucht es bei einem Saul von Tarsus allerhand, bis der am Leben verzweifelt? Und dann nur das Urteil, Hiob 3, ich stelle mein Leben unter den Fluch, den Gott schon längst ausgesprochen hat über meinen alten Menschen. Wir haben ja unser Todesurteil nach dem Gesetz, haben wir unterschrieben. Ja bitte, wenn Gott jetzt an uns ausführt, wir haben ja schon Ja gesagt dazu. Und dann war er wieder geheilt von allen Leiden und allen Versuchungen, über Vermögen und vom am Leben verzweifeln. Und dann haben wir ja, ein Ziel hat er, ich vergesse alles, was da hinten ist, alles existiert nicht mehr. Ich will nur noch eines, dem Tode Jesu Christi gleichgestaltet zu werden. Naja, wenn Gott mich schon mit ihm gekreuzigt hat, dann begebe ich mich mit am Kreuz. Das sind nun Gedanken des Glaubens und des Heiligen Geistes. Dann hänge ich mit ihm da und sein Blut fließt durch mich mit allen Heiligen und so weiter. Und dann ist mein alter Mensch gestorben und begraben und schon alles wunderbar vollzogen. Das versteht Paulus, wenn er den Timotheus schreibt, übe dich in der Gottseligkeit. Indem wir jeden Vernunftschluss zerstören, der sich erhebt wieder solche Aussprüche Gottes und jede Höhe und jeden Gedanken bei uns gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und so dann in den Werken wandeln, die Gott zuvor für uns bereitet hat. Bitte. Hat Gott das bereitet, dass mein alter Mensch mit Christus ans Kreuz angenagelt worden ist? Bitte. Darf ich darin wandeln? Ja, jetzt lasse ich mich dahin hängen. Anstatt dass wir anderen Gedanken Raum geben und spazieren führen, irgendwo und irgendwie nicht. Ja, lassen wir unsere Gedanken da im Gehorsam des Christus, diesen wunderbaren Zusagen unseres Gottes auswirken. Ja, und das funktioniert wunderbar. Das darf ich fast sagen. Ja. Darf auch bezeugen, nicht selbstverständlich, dass ich da immer so hinstehen kann und oder in Stuttgart vor 400 Geschwistern von allen Gattungen und aus allen weiß woher nicht. Ja. 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 Schwachheit? Jetzt. Augenblicklich Kraft. Ja. Sein Blut, das ist seine Seele. Und in seiner Seele war Kraft. Und das strömt wie elektrischen Strom. Augenblicklich. Üben. Wunderbar. So. Jetzt Paulus. Nehmen wir erstens Kolosser 4, Vers 14. Oder was habe ich da noch? Kolosser 4, 14. Ja. Kolosser 4, 14. Vers 13. Vers 13, ja. Man weiß nie, wo soll man beginnen bei Paulus. Ja, 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, in Kolossern, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, auf das ihr steht, vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas und so weiter. Aha. Gott hat diesem besonderen Werkzeug der Gnade Gottes, dem Apostel Paulus, unter seinen Mitarbeitern einen Arzt zugesellt. Lukas, der geliebte Arzt. Wollen wir uns merken? Arzt. Dass der überhaupt erscheint da im Neuen Testament. Ein Arzt. Der geliebte Arzt. Und was hat dieser geliebte Arzt für eine Ehre bekommen von Gott? Das Lukas-Evangelium zu schreiben. Und das ist unter den vier Evangelien dasjenige, das speziell von Israel ausgehend für die Nationen, auf die Nationen gezielt ist. Lukas. Wir haben Matthäus, typisch Israel. Markus, die Geisterwelt. Lukas, Richtung Nationen. Drum, geliebte Arzt, dem Paulus zugeteilt. Und Johannes, Kosmos. Die Welt noch, diese Schöpfung. Himmel und Erde. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Da schlagen wir schnell auf. Philemon, Vers 24. Philemon. 20. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christo Jesu, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Ah, wunderbar. Paulus mit seinen Briefen einerseits und Lukas mit seinem Evangelium. Mal darauf achten. Während Matthäus vom Reich der Himmel spricht, erzählt Lukas vom Reich Gottes die gleichen Dinge auf einer anderen Ebene. Reich Gottes ist allgemeine Überschrift. Reich der Himmel ist tausendjährige Reich, weil dort die Himmel herrschen, heilige Engel herrschen und dort zu Göttern erhoben werden. Dann schlagen wir auf 2. Timotheus 4. Noch Vers 10, 9. Befleiße dich, bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf, nicht die jetzige Ewigkeit, sondern den jetzigen Zeitlauf, den jetzigen Äon lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Ich darf hier ganz still etwas schnell aussprechen. Und ich möchte es in Unterwürfigkeit und Furcht des Herrn tun, aber eigenartig. Wir wissen, Anfang nächstes Jahres ist wieder Kanzlerwahl in Deutschland. Und da ist einer von den sozialistischen Gruppen nun im Vordergrund, namens, Vorname weiß ich gerade nicht.
Johannes Rau.
Johannes Rau. Ja, Johannes Rau. Der wurde als Bub von seinen Eltern in die Verkündigung von Adolf Heller und Karl Geier gebracht. Ja. Und hat da lang mitgemacht im Jünglingsverein auch. Und jetzt als Kanzlerkandidat, ja. Offenbar gilt er ein wenig auch von ihm, hat den gegenwärtigen Zeitlauf lieb gewonnen. Und möchte vielleicht noch retten, was zu retten ist, in guter Absicht. Und alle Gegner und alle Freunde wissen, ja, dass er eigentlich ein frommer Mann sein möchte. Ne? Ja. Den gegenwärtigen Zeitlauf liebt er. Also, das war nicht nur einmal so, sondern das war immer wieder so. Aber in Bezug auf unsere Stellung zu diesem Kosmos, und in diesem Weltall noch mehr. Bedauerlich, sehr bedauerlich. Und jetzt geht es weiter. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Lukas ist allein bei mir. Ja, woher schrieb denn Paulus den 2. Timotheusbrief? Gefängnis in Rom. Also wer war da als einziger bei ihm? Lukas, der Arzt. Und siehe da, Vers 19. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth und so weiter. Jetzt befleißere dich noch einmal. Minus. Halt. Wo habe ich das? Ah ja, Vers 20 nochmal. Erastus blieb in Korinth. Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Trotzdem Lukas dabei war, der Arzt. Aha. Wir können uns merken, als Paulus noch in Jerusalem war und der Gegend so unterwegs, da konnte er noch viele Heilungen tun. Und was geschah für ein okkultes Geschehen da? Dort, wo Paulus das Evangelium der Herrlichkeit Gottes verkündigte, was geschah da unheimlich Okkultes von den Gläubigen? Schrecklich. Aber da darf man lächeln. Naja. Sie nahmen die Schweißtücher des Paulus, die er weggeworfen hat, und legten die auf Kranke, bei zu denen Paulus nicht hinkommen konnte, und die wurden geheilt. Was würde da die ganze Christenheit heute sagen? Dämonismus. Okkultes Geschehen. Furchtbar. Ja. Was hat Petrus nicht getan, sondern der Herr an Petrus? Täglich ging er von seinem Hause mit seinen Freunden den gleichen Weg zum Tempel. Morgens früh. Was geschah? Längs seinem Weg haben sie alle Kranken und so weiter von der ganzen Gegend und ringsum gebracht und längs auf einer Seite seines Weges hingelegt. Und was geschah? Warum nur auf einer Seite? Auf dass der Schatten, nur der Schatten des Petrus auf sie fiele. Ja. Da mussten sie also die Kranken auf welche Seite legen? Wenn er am Morgen zum Tempel ging, auf die Westseite. Ist da. Ja. Die Sonne, Petrus wandelt im Licht der Sonne, des Christus. Der wirft auf der Erde einen starken Schlagschatten. Und der Schlagschatten überhuscht alle da, die Kranken, einen nach dem anderen, und alle stehen gesund auf, einer nach dem anderen. Was würden wir heute sagen? Zauberei und so weiter und so weiter. Aber was heißt das? Wir haben gelernt, ein Schatten ist weder flüssig noch fest noch gasförmig, ist im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. Gab es im Leben des Petrus auch dunkle Angelegenheiten? Antwort, nicht nur eine. Nicht nur eine. Und was macht die Gnade Gottes? Die benutzt die dunklen Angelegenheiten seiner Leute, ihrer Leute, um Elende am Wege Schmachtende aufzurichten. Psalm 51, Bußpsalm des David. stellt sich drunter, 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 so. Und dann schenkt ihm der Heilige Geist solche Worte, die wir nicht wagen würden auszusprechen, wenn wir so gesündigt hätten, die Tatsache, nicht? Wunderbar. Und plötzlich, nach etwa 10 Versen, sagt David, schreit David, ich werde die Sünder deine Wege lehren und sie werden von ihren Wegen umkehren. Wisst ihr, was ich da, frommer Bruder, mal gedacht habe? Du, David, bewähre dich zuerst einmal so 2-3 Jahre und dann reden wir wieder miteinander, ob du der seist, der den Sündern den Weg Gottes lehren kann. Nein, was macht der Heilige Geist? Gerade jetzt der David, der sich da gebeugt hat, das war gerade der rechte Mann, der jeden Sünder höher achten konnte als sich selbst. Und dann hat der Sünder ein Ohr zu dem. So. Das ist die Art und Weise. Also, auch unsere dunklen Angelegenheiten in unserem Leben, wenn einmal hört, ja, den Bruder Mul, der hat sich mal das und das geleistet. Ja, was? Und dem hat Gott so Gnade gegeben, das Wort Gottes zu verkündigen und so weiter. Da richtet sich doch einer auf. Dann sagt er, ja, ich so schlecht wie der Bruder Mul bin dann doch nicht. Also, dann ist für mich noch mehr Hoffnung als für den Bruder Mul. Ja, wie schön. Wir denken an das Feigenpflaster des Hiskia. Wir? Ja, also, er hätte sterben sollen und dann Feigenpflaster, Wunde geheilt. Nur wieder ein Stück aus dem Alten Testament, aber Paulus, 1. Timotheus 5, 23. Trinke auch ein wenig Wein, um deines kranken Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Was sagt er auch noch? Trinke nicht länger nur Wasser. Also sei es Pazucker oder Fachinger oder wie es heißen mag. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern trinke auch ein wenig Wein. So. Warum hat Paulus ihm nicht die Hände aufgelegt oder Lukas ihm, weiß was für Mittel gegeben? Warum? Merken wir etwas? Je weiter von Jerusalem weg, umso mehr fallen Wunder und Zeichen und dergleichen Dinge. Und dann Gefangenschaft in Rom. Unter Nero, den Kaiser von damals. Wir kommen zum Abschluss und beachten Offenbarung 22, Vers 2. Da ist nun, also tausendjähriges Reich, wie wird es da sein? Da gibt es keine Krankheit. Gibt es keine Krankheit. Gar nicht, von, keine Schmerzen und gar nichts. Alles herrlich, herrlich, herrlich und in Freuden. Aber eine eiserne Rute weidet da, nämlich das Gesetz und die Propheten. Und da herrscht nicht die Gnade, sondern Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfesten meines Thrones. Ja. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Trinke auch ein wenig Wein. Was macht der barmherzige Samariter gegenüber dem unter die Räuber gefallenen? Er wäscht die Wunden und gießt zuerst Öl, Balsam und dann Wein. Also nicht zuerst Alkohol, ne, der brennt, und dann erst Öl. Sondern zuerst Öl, das lindert. Und dann Wein, das reinigt und desinfiziert. Wunderbar, unsere Bibel. So einfach. Bevor ich noch auf das letzte hinweise, noch die Konsequenz. Repetition kurz. Alles, was durch den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen. Nicht. Und alle Frommen von heute, je frommer sie sind, wissen es besser. Und das hat Jesus ausgesprochen unter Gesetz. Hat er gewahrt, das auszusprechen. Aber was da aus dem Herzen herauskommt, ihr Heuchler, das verunreinigt den Menschen. Und Paulus, es gibt nichts Unreines. Dem Reinen ist wie viel rein? Oh, glauben wir noch lange nicht. Warum können wir das noch lange nicht glauben? Weil wir uns noch nicht so gereinigt haben, wie wir uns reinigen könnten. Im Wasserbad des Wortes und in der Kraft des Blutes Jesu Christi. Deshalb kann auch unser Gott glückselig sein, trotz allem, was er sieht und hört und da und tragend, seine Schöpfung tragend, sieht und erleidet, kann er glückselig sein. Dem Reinen ist alles rein, bitte.
Das ist ein wunderbares Vorbild, wenn Joshua nach dem Vorbild
reden, bevor sie Jordan
geht. Heiligt euch oder reinigt euch
ja.
Auf morgen.
Ja.
Denn morgen wird Jehova und Jahwe große Wunder tun. Also in diesem Zusammenhang dass wir uns reinigen im Wasserbad.
Ja, das war das.
Ja. Desto mehr haben wir Einblick, das heißt, gibt er uns den Sinn des Wortes.
Danke schön. Jetzt noch Offenbarung 22, Vers 2. Offenbarung 22, Vers 2. Eins, und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stroms, diesseits und jenseits, der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat je seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Nationen, die hier als Hunde bezeichnet werden, die noch draußen sind. Und abschließend die letzte Verheißung, die wir alle kennen, immer wieder neu und schenken lassen. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja. Der Geist, der Herr, der Geist. Und die Braut, die wunderbarsten, zartesten Kräfte Gottes, laden ein in einer Weise, die dem Gesetz unmöglich war und ist. Der reiche Mann im Feuergericht muss sich sagen lassen, zwischen dem armen Lazarus im Schoße Abrahams und dir gibt es kein Herüber und Hinüber. Unmöglich. Möchte der trinken, der reiche Mann, hat er Durst. Unmöglich nach dem Gesetz. Er will trinken und hat Durst. Und wie laden jetzt der Geist und die Braut ein? Wer Durst hat und trinken will, der darf jetzt kommen. Aufgrund von Golgatha hat Gott aus dem Gesetz Unmögliches möglich gemacht. Römer 8. Halleluja. Amen.